So, Aufnahme läuft.
Achso, das läuft.
So, das läuft. So, moin.
Moin.
Moin. Psychologen beim Frühstücken aufgenommen.
Ja.
Ja.
So, und du?
Ist dein Körper noch heiß?
Ja, bitte. Ein Bach ist irgendwie anders, ne?
Good morning, good morning. Hallo, ihr Lieben.
Ich bin an der Feinmotorik noch nicht ganz angekommen.
Dir fällt der Stift in die Kaffeetasse, ja. Habe ich gehört.
Na, ihr Lieben, wie war denn Weihnachten? Sag mal.
Ja. Soll ich sagen?
Oh, ja, sag mal, Tilly, wie war dein Weihnachten?
Es war unglaublich. Das war richtig schön, weil Weihnachten, Heiligabend beginnt traditionell mit meinem Gastauftritt bei Christine und ihren Kindern als Weihnachtsmann. Ja.
Oh, das war so niedlich. Christine hat eine Aufnahme gemacht. Mhm. Ich habe so gelacht, das war so lustig.
Und es war ja nicht so ganz klar, wollen die Kleinen noch an den Weihnachtsmann glauben? Glauben sie noch an ihn oder nicht? Sie haben ja im Kindergarten, haben sie ja ihren Kumpels gesagt, die zu denen gesagt haben, Quatsch, Weihnachtsmann gibt's nicht. Die haben mich richtig verteidigt, ne? Die haben gesagt, naja, wer soll denn sonst die Geschenke bringen? Also seid nicht so blöd, natürlich gibt's den. Der kommt jedes Jahr zu uns.
Mhm. Und die sind 5?
Ja, es sind schon richtig groß geworden.
Ich komme nächstes Jahr in die Schule.
Ja.
Also ich glaube, das nimmt wirklich ab. So, man sagt ja, mit rund 8 ist das Thema durch.
Ja.
Aber
es ist so eine schöne Tradition, ja. Und das ist auch so aufregend. Und dann fahre ich hier zu Christine und dann so alles ganz so hochheimlich hoch. Ne? Also so ziehe mich dann im Badezimmer so rum und ach. Und dann war die Frage, den großen weißen Bart, den Künstlichen, soll ich den anziehen oder lieber nicht? Und wir haben uns dazu entschieden, Christian und ich, nein, diesmal der Bart bleibt dran, der natürlich. Und das war auch okay. Ja.
Und du sahst aus wie ein Weihnachtsmann.
Also, so gehört sich das auch.
Ja, genau. Finde ich.
Und dann auch so süß, dann haben die Jungs haben dann Schneeglöckchen, Weißröckchen und sowas. Klingglöckchen, Klingeling. So, jetzt haben sie dann gesungen und die Tochter, sie da, die ist schon ein bisschen älter, nur 11 ist sie, glaube ich.
Ne? Ja.
Die hat dieses echt komplizierte, diese Ribbeck von Ribbeck im Havelland mit der Birne und so erzählen. Ja. Und dann ging's los.
Also das fand ich auch irgendwie so, das war so ganz traditionell, ne?
Ja.
Die Kinder, die sowas vortragen.
Ja, ja, ja.
Vor allen Dingen haben wir das, ist ja alles das Video technisch aufgenommen. Wenn die mal 18 werden, kriegen sie das, das ist jetzt so peinlich.
Oh nee.
Oh,
so, aber das ist so meine schöne Wanne, ja. Das ist so eine Einstimmung, so eine schöne.
Und dann ist er hinterher nur kurz zu Aldi und hat irgendwie eingekauft. Da habe ich gesagt, das verstehe ich nicht. Wieso bist du nicht im Weihnachtsmann-Kostüm geblieben?
Meinst du, geht ja was umsonst, ne? Dann würde ich was umsonst bekommen.
Ja, bist du glatt im Schleswiger Anzeiger gelandet.
Ja, toll, das wollte
der
ich schon immer mal. Ja,
da wollte ich schon. Letzte Einkäufe.
So.
Oh, das war lustig.
Und dann habe ich ja, wir haben ja wirklich fürstlich getafelt. Nein, ich kann nicht. Also erstmal ganz wichtig, ich sage, Christine hört sich das ja auch an. Danke nochmal. Christine hat uns versorgt mit wunderbarsten Plätzchen, mit einem wunderbaren Quarkstollen, mit all diesen Sachen, die ich eigentlich das ganze Jahr nicht essen wollte. Und jetzt, es ist noch was da, Christine, aber es lernt sich so langsam.
Mhm. Und wie ihr das sicher kennt, ne, stellt euch unseren Tilly vor,
na?
Der glüht ja dann. Der hat dann diese roten Öhrchen
und
freut sich wie ein kleiner Quokker. Ja, und freut sich wie ein Wahnsinniger über diese Süßigkeiten.
Ja.
Und er muss auch immer wieder daran vorbeigehen.
Ich mach das heimlich, das kriegst du gar nicht mit.
Ach ja, das Klappern und Kekskisten und Stollkisten, ja klar, ist ja auch so leise.
Ja, aber das kommt jetzt. Jetzt schwenke ich mal einen Tag zuvor, am 23. Ich muss einmal im Jahr muss ich zu meinem Kardiologen. Ne? Und ich denke mir so, oh, bitte nicht einen Tag vor Heiligabend. Das ist unfair. Das ist echt unfair. Da habe ich dem auch gesagt, ich sage, ich stelle mich nicht auf die Waage. Doch, sagt er, stellen Sie sich. Aber ich sage, nein, stelle ich nicht. Doch, machen Sie. Ich sage, wollen Sie mich fesseln oder was ist das? Ist mir egal, Sie stellen sich auf die Waage. Gut, und dann war ich dann nachher auf der Waage. Ich habe nur 2 Kilochen zugenommen im Vergleich zum letzten Jahr. Und EKG war klasse. Meine Blutwerte sensationell. Mein Blutdruck wunderbar. Leute, das war wie so ein Weihnachtsgeschenk, ne?
Ja, ne?
So, jetzt könnte ich mir unter den Weihnachtsbaum legen. Und
ihr wisst, was jetzt passiert. Jetzt höre ich bei jeder Gelegenheit, du, ja, meine Blutwerte sind.
Ach, habe ich ja schon gesagt? Ja. Also,
ganz
ich bin,
toll.
ich werde 100 Jahre. So.
Aber du hattest wirklich in diesem Jahr auch insgesamt abgenommen, die 2 Kilo hast du jetzt wieder drauf gelegt.
Danke. Also, ich habe einen Kardiologen, der sagt, er muss 3 Kilo abnehmen, das ist so ein Spargel, so, wo wollen Sie denn 3 Kilo abnehmen? Ja, ich muss 3 Kilo. Ich sage, okay, ich muss irgendwie 5 Kilo abnehmen, wir sehen uns nächstes Jahr wieder, in einem Jahr, und dann gucken wir mal. Jo, Deal. Also, aber das meine ich, das war so schön, ne? Also die Einstellung mit dem blöden der ist toll, der Kardiologin. Also die Einstellung mit dem Kardiologen, den schönen Werten, dann zu Christine, mit dem Weihnachtsmann, dann zu Annika, und da haben wir fürstlich gespeist. Ich habe uns Pizza gemacht, selbstgemachte Pizza, ihr Lieben. Ne? Also ja, mit einem so schönen, feinen Salat. Mm.
Das war richtig klasse, das haben wir ja letztes Jahr auch schon gemacht. Und irgendwie hatten wir hier wieder richtig Bock drauf. Also,
ja, total.
Ja. Und dann hatten wir für den ersten Weihnachtstag, das haben wir jetzt am zweiten gemacht, hatten wir Rotkohl schon vorbereitet. Christine und ich haben irgendwann mal eine große Monsterportion Rotkohl gekocht und sie hatte den eingefroren schon für Weihnachten. Und dann haben wir da so richtig, wir haben ein ausprobiert diesmal, das habe ich mir selbst ausgedacht, ein Rezept mit einem Glöck.
Mhm.
Ne? Fleisch. Ja. Oder keine Ahnung,
wie man es Glöck nennt.
Ne? Glöck ist ja dieser skandinavische Glühwein, der so eine bestimmte Kombination hat von Kräutern und Gewürzen, sowas mit ein bisschen Kardamom und so. Mhm. Und davon war praktisch eine Tasse in der Soße. Das ergibt dann so eine dunkle Bratensoße. Und da hatten wir ein Rinderfilet und das dann wie ein Gulasch geschnitten. Und das hat 2 Stunden gekocht. Das zerfiel alles. Das war so lecker.
Das war total lecker. Und das kennt ihr das auch. Also das hat ja schon alles ein bisschen Mühe gemacht. Und ich finde das spannend und aufregend. Und für mich ist ja vieles, was Kochen angeht, so das erste Mal. Also es ist das erste Mal, dass ich dann auch natürlich immer unter Anleitung von Annika dann eine Soße gemacht habe, so eine richtige Bratensoße. Und ich war so froh und so stolz, dass das Zeug so geschmeckt hat. Das war richtig, richtig lecker. Ja. Und da hatten wir auch noch wieder für ein paar Tage von.
Mhm.
Ja, also ihr seht, das Wichtigste am Heiligabend und Weihnachten ist natürlich erstmal die Futterei.
Aber es war so, wir haben das auch beide gesagt, wir haben das so genossen.
Mhm.
Wir haben das wirklich genossen, unsere Ruhe zu haben. Ich habe tolle Bücher bekommen. Ich habe geschmückert. Tilly hat Bücher und hat geschmückert. Wir haben gespielt mit unserem Kram. Wir haben uns durchgewühlt und haben das so genossen. Und haben uns an jedem Geschenk gefreut. Das war richtig toll.
Ja,
ne?
Ja.
Also, muss ich sagen. Mhm. Und ich war ich habe das ja bei Christine mitgekriegt mit dem Besuch und noch hin und her. Und ich war richtig froh, dass wir das nicht hatten.
Ja.
Wir haben schon vorher ja drüber gesprochen, dieser Tourismus.
Mhm.
Heiligabend, denn hierhin, ersten dahin, Leute kommen. So schön das alles ist, aber es ist zur Abwechslung auch mal schön, es nicht zu haben und wirklich für sich zu verbringen.
Ja.
Muss ich sagen, das war eine tolle Abwechslung.
Das haben wir auch nicht vermisst. Also allein dieses auch so richtig so ausschlafen, solange man will, dann zusammen ganz ausführlich frühstücken, so wie jetzt. Und irgendwie so, draußen ist es auch ruhiger. Sowieso ruhig, relativ ruhig bei uns, aber noch ruhiger.
Ist auch schön kalt im Moment. Also
zwischendurch auch noch so ein Läufchen gemacht, das war auch schön. So bei Odins ein paar Brötchen gekauft, solche Sachen.
Also ganz bieder eigentlich und ganz zurückgezogen. Das ist auch mal richtig klasse.
Ja, ne?
Ja, also kann man gut verknusen.
Mhm.
Muss ich sagen. Also von daher war das richtig, war Weihnachten und so richtig schön.
Mhm.
Und irgendwie geht es jetzt weiter. Alles sehr entspannt.
Finde
ich toll.
Aber trotzdem, ne, also wie Annika sagt, ich sag, du, wir können auch Weihnachtspause einlegen mit dem Podcast. Ich glaube, das wird uns keiner übel nehmen. Nö, sie hat Lust dazu, du hast Lust dazu. Wir haben auch gesagt, wir machen das auch und
wir
machen
so wir
das auch.
Wir haben so schön viele Fragen, wir haben auch vor Weihnachten, wir haben so viele Rückmeldungen gekriegt und so nette Fragen und Leute haben auch auf die letzte Sendung reagiert und haben gesagt, Mensch, das war toll und einige Sachen, über die ich noch nicht nachgedacht habe, das stimmt ja überhaupt. Und wir haben noch Fragen von euch. euch. Ja, nein, ich hätte es nicht gut gefunden, die jetzt einfach irgendwie untergehen zu lassen.
Und warum? Du hast den Überblick und das ist gut. Ich habe ihn nämlich nicht.
Den Überblick,
ich würde wahrscheinlich noch fragen. Der, von daher, Moderation heute Annika Lohstroh für uns durch die Sendung.
Fangen wir mal damit an. Letztes Mal haben wir über eine Frage von Lars gesprochen. Lars hat uns gefragt, warum man öfter als gutmütiger Mensch belächelt wird und Gefahr läuft, übersehen zu werden. Und daraufhin haben wir noch eine Mail bekommen, jetzt aufgrund dieser Sendung letztes Mal, wo jemand gesagt hat, also ich habe immer das Gefühl, meine Familie sieht mich überhaupt nicht. Ich kann tun und lassen, was ich will. Mhm. Ich unterstütze meine Eltern seit Jahren, aber alles, was mein Bruder tut, ist ganz toll. Das wird in den Himmel gelobt, obwohl der so ein Filou ist. Mhm. Und was ich mache, das ist irgendwie selbstverständlich. Mhm. Das wird so in so Kleinigkeiten deutlich, dass Bilder der Enkelkinder, bestimmte stehen immer im Vordergrund, andere werden gar nicht aufgestellt und. Und da schrieb Nat, und ich denke, das ist eine Abkürzung von Nathalie, oder? Also Nat schrieb jedenfalls, ich habe das Gefühl, ich werde nicht gesehen. Da wird ein wie soll man sagen, eine wir würden sagen Narrativ, also eine Geschichte wird da praktisch erfunden. So, sie sei also erfolglos und mit ihren Kindern und du schaffst ja gar nichts und so. Dabei stemmt die den ganzen Laden. Also das ist so, und ich fand das so interessant, dass ich gedacht habe, und wir haben noch eine andere Zuschrift auch in die Richtung, darüber würde ich im nächsten Jahr gerne eine ganze Sendung machen. Die, vielleicht fällt euch da auch noch was zu ein. Oder ihr kennt das aus eurer eigenen Familie, dann schreibt uns dieses nicht gesehen zu werden. Also ihr habt irgendwie ein Geschwisterteil oder die Tante oder ich weiß nicht, der Vater oder die Mutter, die immer im Vordergrund ist, die eure ganze Kindheit über immer den Erfolg wurde immer gefeiert. Also der hat bloß irgendwann mal eine Geige in die Hand genommen und schon war der nächste Yehudi Menuhin. Und du hattest und du selber, du hast Preise irgendwo mitgebracht, die hat kein Mensch gesehen.
Stimmt.
Diese automatische Umverteilung an Zuwendung, die macht ja was mit einem.
Aber so.
Und die hinterlässt ja dieses Gefühl, ich muss immer was tun, damit ich gesehen werde und so. Das hat Einfluss auf spätere Beziehungen und alles.
Selbstwertgefühlen. Also ja, du bist
Leute,
nicht so wertvoll.
Aufruf. Wenn ihr da was wisst und erlebt habt, schreibt uns, da wollen wir nächstes Jahr eine Sendung drüber machen.
Das heißt, wir wollen das jetzt nicht vertiefen, sondern das machen wir nächstes Jahr.
Nein, nur damit ihr wisst, worum
nächstes
es...
Nächstes Jahr hört sich toll an, ne?
Ja, wollte ich einmal sagen, ne? Nächste Woche.
Jahr, ne? Also,
oder irgendwann. Okay. Also
du hast das im Griff. Ja. Also schreibt euch, ne? Schreibt euch. Nee, schreibt uns. Besser ist uns.
Ja.
Ne? Zu dem Thema.
Ja, weil
ich werde nicht gesehen in der Familie. Ne?
Ja, also das fand ich, das hat sich daraus entwickelt, aus dieser Frage, die Lars gestellt hatte und die wir ja auch schon beantwortet haben. Und da ging es aber erstmal nur um gutmütig. Und dies geht ja noch ein Stück weiter. Also gutmütig, ja, im Sinne auch von zugewandt, im Sinne von opferbereit. Und das fand ich jetzt irgendwie interessant. Und dann haben wir eben noch eine Zuschrift gekriegt. Und ich denke, wenn Leute mal drüber nachdenken, fällt ihnen ein, ja, kenne ich irgendwie.
Also, wie ist eure Rolle in der Familie?
Ja,
wie
genau.
Kommt ihr damit klar? Okay, so, das haben wir.
Und so, jetzt? Dann fangen wir mal an mit unserem Fragenkatalog für heute. Chris hat geschrieben, warum sabotiere ich mich manchmal selbst? Das war einfach nur so eine Frage. Und ich fand das sehr interessant. Und das passiert ja meistens, wenn zwei innere Bedürfnisse so gegeneinander stehen.
Ja, ne?
Ja.
Also will ich nicht. Also was nu?
Zum Beispiel, wenn du den Wunsch nach Erfolg hast und gleichzeitig hast du auch Angst vor Veränderung oder Erwartungsdruck. So, und dann je nachdem, was jetzt überwiegt in dem Moment, gehst du gegen dich selber vor. Auf der einen Seite möchtest du diesen Erfolg, auf der anderen Seite weißt du aber, das wird schwierig, weil du musst dich verändern. Die ganze Situation wird anders. Und dann geht es los. Ne? Mhm. Und das sind viele von diesen, das, was Chris hier als Sabotage genannt hat, also wenn man sich selbst dann ein Bein stellt, das sind ja eigentlich Schutzmechanismen. Das war mal irgendwann sinnvoll, zu sagen, ich gehe 3 Schritte zurück, ich mache das jetzt nicht, ich mache was ganz anderes oder ich merke, ich habe Angst davor, ich gebe der Angst nach. Mhm. Aber im Grunde ist es dann Selbstsabotage. Im Grunde stehe ich mir selbst im Weg.
Also was du eben gesagt hast, das ist für mich zentral, die Angst. Na, also die Selbstsabotage besteht ja darin, die Angst will dich eigentlich schützen. Die Angst will sagen, nee, komm, lass mal, du musst das nicht tun. Du musst jetzt nicht den Vortrag halten. Du musst nicht dich irgendwo bewerben, wo du nicht weißt, oder vielleicht dann doch nicht genommen wirst. Mhm. Also die Angst will eigentlich dich selbst durch diese Selbstsabotage eigentlich schützen.
Ja.
Vor Verletzungen, vor all diesen Sachen, die du vielleicht schon mal erlebt hast. Das Gegenteil von Angst ist Mut, ne?
Das sagte ich gerade. Und diese beiden Sachen, die kämpfen miteinander.
Genau. Und jetzt ist so die Sache, diesen Schritt voranzugehen und zu sagen, ich sag mal ganz psychologisch, scheiß auf die Angst. Angst hat die einzige angenehme Eigenschaft, sie wird weniger, wenn du dich ihr stellst. Und dann malst du dir bitte schön aus, was passiert denn, wenn du jetzt diesen Mut hast und du gehst dann auf die Bühne oder du bewirbst dich dann wirklich, du hast dieses Vorstellungsgespräch und vielleicht gewinnst du auch, ne? Vielleicht bekommst du auch diesen Job.
Naja, ich denke, du solltest damit anfangen, dass es erstmal einen ersten Schritt gibt, dass du erstmal neugierig beobachtest, wann passiert das überhaupt? Hm. Wann habe ich das Gefühl, ich sabotiere mich selbst? Was wird vermieden?
Ja.
Welches Gefühl steckt jetzt eigentlich dahinter?
Ja.
Was genau ist es, was mir jetzt Angst macht?
Mhm.
Das finde ich ist wichtig.
Genau. Wenn das ein System hat, wenn du merkst, okay, also das passiert mir nicht nur jetzt mal ausnahmsweise, sondern ich stelle immer mein Licht unter den Scheffel. Ich halte mich immer eher bei Neuigkeiten zurück. Ja, das ist vollkommen recht.
Und wenn ich das dann mitkriege, dann kann ich mich ja auch mal fragen, warum tue ich das eigentlich?
Mhm.
Gebe ich eigentlich immer der Angst nach? Warum? Was kann im schlimmsten Fall passieren?
Ja.
Das ist ja das, was du immer machst, dass du sagst, so was kann denn
Worst case.
Im schlimmsten Fall passieren. Mhm. Und das finde ich eigentlich ziemlich vernünftig, mal sich richtig realistisch überlegen, was kann jetzt passieren?
Ja.
Ja, okay, du wirst abgelehnt, meinetwegen bei einer Bewerbung. Gut, aber du hast es versucht.
Du hast es versucht, du kannst daraus lernen. Frag dich vielleicht auch mal, wenn du betrifft dich das oder das Ergebnis, egal wie es ausfällt, wird es dich auch noch in ein paar Jahren irgendwie so sorgenvoll beschäftigen oder ist es nur jetzt dieser Moment? Also wie wichtig ist mir denn die ganze Sache? Und dann ist das so meine Lebenserfahrung. Ich muss schon Interesse daran haben, an auch Sachen zu gewinnen und Sachen zu wagen. Aber ich muss auch irgendwie Spaß dran haben. Das ist so, wisst ihr, so dieser Moment zwischen schon so Respekt, ja, und ich schäme mich auch an, ja, ich bereite mich auch vernünftig vor. Aber dann möchte ich das auch zeigen, was ich drauf habe. Und ich möchte auch gucken, wie gut bin ich, wie gut komme ich an. Und diesen letzteren Part, der muss im Vordergrund stehen. Annika und ich, wir kommen ja nun auch vom Theaterspielen. Und glaub mir, jeder von uns hat Lampenfieber vor der Premiere sowieso.
Wie eine Wahnsinnige.
Aber dann in dem Moment, wo du auf der Bühne stehst und es läuft und du bekommst den ersten Applaus vielleicht und die Leute lachen, wie auch immer, gehen mit, dann fliegst du auf einmal. Und dann ist es wunderschön.
Naja, sagen wir mal so, Tilly fliegt dann.
Ja.
Denn wir wollen jetzt mal, also Butterballi viel schöner.
Na.
Tilly ist eine alte Rampensau.
Ist er.
Wenn der eine Lampe auf sich gerichtet sieht, drei Leute Publikum, dann ist der happy.
Ja, so ist es.
Ja. Hm. Und ihm macht das Spaß.
Ja.
Also ich glaube, es kann nichts Schöneres für dich geben, als wenn Chaos auf der Bühne ausbricht.
Dann kann man ein bisschen zeigen, was man drauf hat. Ne?
Ja. Also irgendwelche Möbel, die zusammenbrechen, irgendwelche Auftritte, die nicht passieren.
Mhm.
Wir haben erlebt, dass Requisiten nicht da waren.
Ja.
Und dann kommt Tilly in Höchstform.
So.
Wir haben uns schlapp gelacht.
Ja. Also das war großartig. Das jetzt hier, so viel Zeit haben wir. Das war in einem Stück. Da war ich noch ein bisschen plüschiger als jetzt. Also da hatte ich ein bisschen sehr viel. Richtig viel. Und wisst ihr, so Theatermöbel, die werden ja immer hin und her geschleppt und deswegen sind sie auch ein bisschen fragiler so im Laufe der Zeit. Und ich sollte mich zeitungsdienenderweise in dem Stück auf ein Sofa setzen.
Und die Sofa war aus dem Studio Hamburg eine, so aus der Gründerzeit oder sagen wir so, na, so Jahrhundertwende oder so, so eine Art Chaiselong.
Ja, genau so. So, ne? Und was passiert? Ja. Also ich setze mich dann zeitungsdienenderweise aufs Sofa und fahre mir plötzlich eine Etage tiefer, nämlich das Sofa.
Auf der Bühne zusammengebrochen.
So.
Atemlose jetzt? Stille im Theater.
Und da gibt es dann verschiedene Möglichkeiten. Ich ignoriere es und versuche das irgendwie so weiterzumachen.
Das ging aber nicht, weil schon die ersten gelacht haben.
So ist es so. Und dann, da muss man eben improvisieren. Ne? Und dann bin ich aufgestanden, bin an die Rampe gegangen und habe dann gesagt, das war ein Plattdeutsches Stück. Habe dann gesagt, oh gut, Plattdeutsch, Herr Klöschi, muss man ein bisschen abnehmen. Ne? Ich glaube, ich muss mal ein bisschen abnehmen. Szenenapplaus, die Leute haben gelacht, gewiehert. Meine Partnerin auf der Bühne, die war kreidebleich.
Aber gelacht haben alle so, waren sofort.
Und dann habe ich zu der gesagt, komm, Nummer wieder normal und dann war los. Und das Schöne ist, am nächsten Tag, das Stück war durchschnittlich, aber als das Satir mit dem Sofa
am Hamburger Abend das war extra ein Artikel darüber.
Genau, das war richtig gut.
Ja, das wurde spannend, als Satir mit dem Sofa.
Also vielleicht auch das, ne? Vielleicht auch das. Dieses, ne, das ist etwas, da kann man zeigen, hat man das drauf oder hat man es nicht drauf. Also gilt für alle, auch Selbstreportage. Also wenn mal was schief läuft, dann ist es schon die Kunst auch zu sagen, nicht aus der Rolle rausfallen, sondern das so zu managen, dass es nachher wieder rund wird.
Nur ruhig so ein bisschen rausfallen.
Ja, bin ich ja auch. Aber dann wieder rein
aber
und dann geht's
es
weiter.
Ist, was uns Menschen ja gefällt, ist ja, wenn jemand souverän mit sowas umgeht. Jeder hat's gesehen. Also was soll das dann so zu tun, als sei es nicht so? Also wenn euch eine Panne passiert, na mein Gott, dann passiert sie halt.
Ja.
Steh dazu und geh weiter. Also wie heißt das immer so schön? Aufstehen, Krönchen richten, weitergehen.
Und weiter geht's genauso.
Dann ist das halt so, dann ist dir Kram runtergefallen, dann ist das, dann hast du eben mal missgebaut. So what? Es gibt wirklich wichtigere Dinge.
Absolut. Absolut.
Ich würde sagen, wenn du eine Lungenentzündung hast, da reden wir dann mal über ganz schlimme Dinge.
Oder
aber wir reden nicht bei so einer Panne.
Nee.
Also da dient es auch manchmal dazu, finde ich das auch gar nicht schlecht, wenn man es mal einordnet.
Und nochmal zum Thema Selbstreportage. Diese schöne Untersuchung habe ich bestimmt schon tausendmal zitiert, der australischen Krankenschwester, die Menschen interviewt hat, die nicht mehr lange zu leben hatten und was sie in ihrem Leben bereuen. Und da kam unisono, wir bereuen das, was wir nicht gewagt haben. Mhm. Und Selbstreportage heißt eben es wagen. Also auch wenn ne Teufelchen sagt, nee, mach das nicht, vages. Schlimmstenfalls kannst du sagen, ich habe daraus gelernt. Aber dieses Gefühl, hätte ich doch, dieses ist viel schlimmer.
Aber man muss auch aufpassen. Also Selbstsabotage kann auch sein, dass man dass man irgendwie das Gefühl hat, man müsste sich selber bestrafen. Dass man sich abschneidet von Lob oder von wie sagt man, was Guten tun.
Ja.
Sich selbst was Guten tun. Also, dass man das Gefühl hat, ich habe es nicht verdient. Ich darf das nicht und sich deshalb selber sabotiert.
Mhm.
Also, wenn man selber das Gefühl hat, ich habe kein Recht auf einen Erfolg zum Beispiel.
Oh, ja.
Oder darauf, dass meine Wohnung jetzt schön aussieht. Oder darauf, dass ich irgendwas Besonderes mache.
Mhm.
Ich habe kein Recht darauf, dass ich eine glückliche Partnerschaft habe, weil ich es nicht wert bin, weil man mir das schon als Kind erzählt hat. Und das ist das, wenn du dann, deshalb sagte ich als ersten Schritt mal überlegen, wo kommt das jetzt eigentlich her? Wenn du das als Muster erkennst, das Wichtige ist ja immer Muster erkennen. Eine Sache mal ist überhaupt, dann ist das mal so. Dann kann man drüber nachdenken, warum war ich eigentlich so ein Stiesel? Aber wenn du Muster hast im Leben, dass du immer wieder gleiche Dinge tust, also dir zum Beispiel immer wieder ein Lob oder eine Belohnung versagst, ein Eigengeschenk oder eine etwas, dann steckt da ein Muster hinter. Und dann muss man mal nachgucken, warum tue ich das generell?
Ja.
Warum vermeide ich diese Situation, wo es mir gut gehen könnte?
Genau.
Darf ich das nicht? Warum habe ich das Gefühl, ich darf das nicht?
Ja.
Wer hat mir das eigentlich erzählt? Und das ist immer ganz gut, da mal in die frühe Familiendynamik zu gehen. Und das ist ja das Bekloppte, dass du das da selbst noch drüber stolperst, wenn du 80 bist.
Mhm.
das ist dann so drin, das hast du als Kind gelernt. Mhm. Und es ist gar nicht einfach, das auch als richtig älterer Erwachsener loszuwerden, mhm, oder so. Völlig egal, du hast das dein Leben lang in dir. Mhm. Du musst wirklich dran arbeiten, um das loszuwerden, zu erkennen, es kam aufgrund der Familiendynamik, mhm, zustande.
Und wenn du da selbst nicht weiterkommst, es gibt ja verschiedene Formen der Psychotherapie. Es gibt die tiefenpsychologisch orientierte Psychotherapie, so nennt man das, die dann genau diese Konflikte auch mal nachgehen, die in der frühen Kindheit vielleicht entstanden sind.
Wir können also aber auch mal im Internet nachgucken. Manchmal gibt es auch in Gemeinden und in Landkreisen und so auch, mhm, eine Selbsthilfegruppe, mhm, oder einen Diskussionskreis über solche Themen, mhm, also wo Menschen sich zusammentun, die Ähnliches erfahren haben. Denn wenn ihr dann merkt, Mensch, das ist eigentlich ein Muster, das haben auch andere erlebt, mhm, wie gehen die damit um?
Das ist hilfreich.
Das kann sehr hilfreich sein. Ja. Also sich das mal zu überlegen.
Genau. Ne? Okay, ja. Meine Güte, fast eine Frage und schon wieder.
Ja.
Echt, du, mal gucken, wie viele Fragen wir heute schaffen.
Harald!
Na, was will Harald Harry?
Sagt, Harry. Wie erkenne ich, ob ich wirklich gestresst bin oder einfach nur müde?
Oh, das war gut. Oh, das ist eine gute Frage. Gestresst oder müde?
Mhm. Mhm. Und also, man könnte sagen, mal so ganz blöd, also Stress zeigt sich ja nicht nur im Kopf, mhm, sondern eben auch im Körper. Also wenn ihr dauerhaft Stress habt, dann haben die meisten von uns dann Schlafprobleme, mhm, oder sind reizend. Mhm. Also Reizbarkeit, mhm, oder Konzentrationsschwierigkeiten, mhm, oder innere Unruhe, Müdigkeit oder so. Aber wenn ihr nur müde seid, dann verbessert sich das, wenn ihr euch schlafen legt.
Ja.
Wenn ihr dann mal eine gute Nacht durchschlaft, dann geht ihr morgens auch wirklich erholt auf und steht ihr erholt auf. Und dann ein guter Test ist einfach, bin ich morgens erholt? Mhm. Nach einer guten Nacht wache ich erholt auf. Wenn ich das nicht tue, wenn die Antwort dauerhaft nö ist, dann ist das eigentlich eher Erschöpfung.
Ja.
Wenn ich auch das Gefühl habe, ich stehe auf und fühle mich tagsüber wie ausgekotzt und ich bin fix und alle und eigentlich möchte ich nur noch aufs Sofa und ich möchte eigentlich nur noch mal eine Ruhe haben und mir ist alles zu viel, dann ist das ein eindeutiges Zeichen für Dauerstress.
Stress bedeutet, entsteht ja oftmals dadurch, dass man Situationen hat, wo man denkt, das schaffe ich nicht.
Ja.
Da habe ich nicht das Handwerkzeug für, da bin ich nicht für gebaut.
Wenn du reflektierst, manchmal kriegst du das auch gar nicht mit.
So.
Dann ackerst du wie ein Hamster im Rad und machst und tust und machst und tust. Wirklich. Und dann kann das dir auch gut passieren, dass du auch richtig gestresst bist, obwohl der Anlass eigentlich ein ganz schöner ist. Frag mal so manchen nach den Weihnachtstagen. Wenn den Tourismus und die Kocharie und die ganzen Gäste und Geschenkearie und den ganzen Mist hinter sich gebracht haben, sind viele platt.
Ja, genau.
Die können sich eigentlich nur noch aufs Sofa legen und sagen, ich will jetzt wirklich 4 Wochen keinen sehen.
Ja.
Die sind fertig.
Ja, aber ich kenne das ja auch. Ich glaube, das kennt mehr oder weniger jeder. Wenn du eine Sache hast, die dich beschäftigt und du nimmst sie mit in den Schlaf, dann gerne mal netterweise so morgens um 2 oder 3, wenn du dann mal in so eine Leichtschlafphase reinkommst, dann zack, sind die Gedanken wieder im Kopf und zack, fängst du wieder an zu grübeln und das Grübeln und du grübelst im Kreis und das macht dich dann so wach, dann kannst du eigentlich schon gleich aufstehen. So. Das ist dein Plan, ne? Das ist dein Stress, das heißt nicht mit, und dadurch kommt ja nachher auch dieses Ausgeschlafensein, dieses Gefühl.
Das ist eine Frage, die auch Bibi gestellt hat, die hat mich geschrieben, ist es eigentlich normal, dass ich mir immer so viele Gedanken mache?
Ah, wie toll.
Und das ist genau. Unser Gehirn ist ja ein Problemlösungsorgan.
Ach so.
Also, ich denke, dieses Grübeln wird erst dann problematisch, wenn es dich blockiert oder wenn es dich vom Leben abhält. Und wenn du jetzt immer zu gestresst bist und du immer wieder nachts aufwachst und es hält dich vom Schlafen ab, von dieser Erholung. Und du fängst an, nachts um 2 irgendwas lösen zu wollen, als jeder in normal ungestresstem Zustand weiß, dass sich nachts um 2 selten was lösen lässt, So, es sei denn, du stehst auf, gehst an deinen Rechner und hast da die Möglichkeit, aber im Allgemeinen erstmal nicht. Hm. So, ist es doch besser, du lernst, damit besser umzugehen, ja, mit dem Stress.
Ja. Also jetzt ganz praktisch, weil ich kenne so einige, auch ich habe da manchmal mit zu tun, dieses Nachts aufwachen und dann schießen die Gedanken rein. Das, was Annika eben schon gesagt hat, dann morgens um 2 oder 3 kannst du in der Regel keinen erreichen, keinen anrufen, willst auch keine Probleme lösen. Und genau das kannst du dir auch sagen, dass du sagst, nee, jetzt nicht. Also jetzt kommt es Schlafenszeit, ich gehe wieder nochmal auf Toilette, dann gehe ich wieder zurück und dann wird weiter geschlafen. Morgen früh um 8 oder 9, wenn ich anfange, dann werde ich mich als erstes darum kümmern. Also, dass du es ein bisschen kontrollierst, Thema Selbstwirksamkeit, dass du versuchst, selbstwirksam zu bestimmen, wann löse ich welches Problem.
Also wie so einen inneren Timer, dass du dir Grübelzeit einrichtest.
Das wäre toll. Und das kannst du auch oft nicht, aber beim Schlafen auch sowieso. Wenn du sitzt irgendwo und plötzlich schießt wieder so ein Gedanke und der passt im Moment gar nicht, weil du dich auf irgendwas konzentrieren musst. Also sagst, nee, jetzt nicht. Heute Abend, wenn ich zu Hause bin, dann.
Und es ist eben auch wichtig, wenn du merkst, du bist gestresst, du grübelst, das kommt alles zusammen, dass du anfängst, deinen Tag zu überlegen, wo habe ich meine Erholungsoase?
Oh ja, ganz wichtig.
Wo ist der Moment, dass ich auftanken kann?
Ja.
Stehe ich um 6 auf und bin um 8:30 immer noch am Ackern?
Mhm.
Habe ich Ruhezeiten dazwischen? Kann ich eine Mittagspause machen? Wie sieht das aus? Kann ich Dinge entspannt tun?
Mhm.
Oder habe ich das Gefühl, ich muss die ganze Zeit parat stehen? Und wenn das der Fall ist, dann, wir reden ja gerne auch mal von einem atmenden Terminkalender. Das bedeutet, da müssen Zeiten drin sein, um Luft zu holen. Das heißt, delegieren. Also es ist besonders schwierig, wenn man Kinder hat und so weiter, aber dann muss man die Zeit eben auch nutzen, wenn sie in der Kita sind oder wenn sie bei Freunden sind und sagen, so jetzt nicht wieder anfangen wie eine Wilde durchs Haus und ich muss ja, nein, in der Zeit nimmst du dir die Stunde und packst dich auf die Couch und machst was ganz anderes, Gehirnlüften und nicht schon wieder im gleichen Trott. Oder du bist bei der Arbeit so eingespannt, dass du dir nach der Arbeit die Zeit nimmst und gehst beispielsweise zu Fuß nach Hause. Mhm. Oder nimmst deine Joggingschuhe und läufst eine Runde.
Mhm. Was du sagst, ist
für
mich das Hauptproblem. Also Stress an sich, das auch nochmal kurz, ist etwas ganz Natürliches. Ne? Mhm. Es bereitet uns darauf vor, dass wir jetzt uns besonders anstrengen müssen, es wird Energie parat gestellt, es werden Hormone in verschiedener Form ausgeschüttet. Das ist okay, das ist sogar überlebenswichtig. Aber dann, wenn du sozusagen diese Situation, die dich stresst, wenn du die dann gelöst hast, dann kommt natürlicherweise die Erholungsphase. Und die fehlt. Genau, was Annika gesagt hat. Ne? Wir sind unter Dauerstress, weil wir uns keine Erholungsoasen gönnen. Und das macht auf die Dauer, jetzt ganz ernst, das macht krank. Also Stress an sich, nicht schlimm. Dauerstress, schlimm. Keine Erholungsphasen haben, wo du dann wieder auftankst, wo die ganzen Stresshormone sich abbauen und so weiter und so fort. Das macht Leute auf die Dauer wirklich krank. Und da haben wir wieder so einen Punkt. Also gönnt und nicht nur gönnen, plant es mit ein. Plant es echt mit ein. Wie andere Termine auch. Termine zum Laufen, Termine zum Schnacken, Termine zum Schlafen. Zwischendurch mal eine Stunde Mittagsschlaf machen, wenn irgend möglich ist. Plant es ein.
Und nehmt euch selbst da wichtig.
Mhm.
Und das bringt mich zu der nächsten Frage.
Manu.
Ja, weil Dirk hat nämlich gefragt, warum nehme ich Kritik immer so persönlich?
Mhm.
Und das ist ja ein Punkt, das passiert ja häufig, wenn der Selbstwert stark an Leistung oder Anerkennung gekoppelt ist.
Mhm.
Das heißt, wenn ich keinen großen Selbstwert habe, dann sorge ich auch nicht wirklich für mich.
Mhm.
Dann lasse ich es mit mir machen. Dann lasse ich es zu, dass jede Kritik mich persönlich trifft.
Mhm.
Dann ist der Stress direkt an mir, ohne dass ich irgendwie den wegschieben kann.
Mhm.
Es hat viel mit Selbstwert zu tun.
Mhm.
Und da ist es schön, wenn man anfängt, sich selbst gern zu haben und feststellt, also Leute, ist ja schön, wenn du mich kritisierst, aber ich finde mich eigentlich ganz prima. Dann prallt das ja eher ein bisschen ab. Und das ist so wichtig, sich da Menschen zu sich mit Menschen zu umgeben, die einen so, wie man ist, gern hat, wo das nicht an Bedingungen geknüpft ist. Mhm. Ne?
Also dieses, da kommen wir Thema Kritik, Thema Feedback, ne, wie man das so schön auch in Betrieben und so weiter sagt. Sowohl wenn ich Feedback oder Kritik bekomme, als auch wenn ich es gebe, es geht immer nur um mein Verhalten. Das ist so wichtig zu unterscheiden. Wir als Person, wir sind so, wie wir sind. Da wirst du auch nicht so fürchterlich wie dann ändern können. Aber manchmal haut man daneben, auch mit seinem Verhalten. Und dann ist gut, wenn man jemand wenn einem jemand spiegelt, das, was du gerade gemacht hast, dein Verhalten, das fand ich nicht gut. Und ich würde mir wünschen, wenn du das nächste Mal dich ein bisschen anders verhältst, dann hättest du auch mehr Freude an mir. Also zwischen Annika und mir, wir sind ständig in diesen Feedback-Schleifen. Weil ich kriege schon öfter mal von Annika richtig eine Dusche ab, wenn ich wieder Mist gebaut habe, nach ihrer Meinung nach. Umgekehrt auch ein bisschen. Und so, denn wir wissen aneinander. Also es ist ehrlich gemeint. Natürlich hätte ich auch lieber lieb gehabt als kritisiert, aber es gehört mit dazu. Sonst kann ich doch nicht mein Verhalten. Ich hab dich
ja lieb, sonst würde ich mich ja nicht so aufregen.
Das hast du mal gesagt und das stimmt auch vollkommen. Solange sie noch an mir rummeckert, hat sie mich noch lieb. Wenn sie nicht
an mir
rummeckert, dann haben wir ein echtes Problem.
Du, ansonsten, das weißt du doch. Mhm. Wenn jemand einem nichts bedeutet, dann ist es einem auch relativ egal, wie er sich verhält. Ja.
Nee, und dann guck mal bitte an, wer euch da kritisiert. Was ist das jetzt für ein Mensch? Und was sagt es vielleicht auch über den aus? Manchmal sagt Kritik mehr über den anderen als über euch selbst. Und ich persönlich, ich nehme Kritik von Annika an, weil die liebt mich, die meint es gut mit mir. Ich guck mal an, will da jemand mir einfach nur einer ans Bein pinkeln, mich irgendwie klein machen, mich irgendwie in eine Ecke zwängen? Oder meint das wirklich gut mit mir? Will er mich vor was schützen vielleicht auch? Oder will er mich voranbringen? Dann herzlich willkommen. Also achtet auf den, der Kritik gibt.
Und denkt immer dran, eine Kritik, wenn man empfindlich ist, dann sieht man das immer als ein Infragestellung des eigenen Wertes. Mhm. Und es ist wirklich nur ein Verhalten. Der innere Wert wird von euch selbst bestimmt, nicht von einer anderen Person. Und überlegt immer ganz genau, wer das sagt. Mhm. Auch, warum er das sagt. Denn viele benutzen sowas so hintenrum, um sich selber besser zu fühlen. Mhm. Das kennt ihr doch alle, diese kleinen Sticheleien. Ne? Mhm. Oh Gott, ja, du, den Mantel, hattest du den letztes Jahr nicht auch schon an? Was soll das sein? Ja, den hatte ich vor 3 Jahren auch schon. Was interessiert dich das?
Also heute siehst du mal richtig gut aus.
Ja. Mensch, du siehst ja mal gut aus. Alles klar.
Aber da können Frauen noch richtig zu lang, ne? Oder?
Ach, das, ja.
Oder ist das Klischee jetzt?
Nee, ist ein bisschen Klischee, aber ich bin immer überrascht, wenn es tatsächlich kommt. Mhm. Dann denke ich mal, ich hätte mich verhört, aber es klappt tatsächlich. Mhm. Und da reagiere ich überhaupt nicht drauf. Mhm. Das finde ich derartig bescheuert. Mhm.
Also auch da jetzt mal, wir kennen ja, ihr kennt wieder Friedemann Schulz von Thun, dieser Kommunikationspsychologe, wo Annika und ich auch gelernt haben bei dem. Und da gibt es eben in der Kommunikation auch in der Kritik, es gibt die Beziehungsebene. Mhm. Ne? Du sagst eben was und das sagt auch was über eure Beziehung. Es gibt aber auch die Sachebene, und darum geht's. Ne? Also das, was du getan hast, was jeder auch sehen kann, das, was jeder auch, wenn er euch beobachtet, was jeder auch sagen kann, ja, so war das, so ist sich verhalten. Und Kritik sollte auf der Sachebene stattfinden. Mhm.
Ja, das find ich sehr wichtig. Mhm. Und denkt immer dran, so eine Kritik sagt auch etwas über denjenigen aus, der sie äußert. Ja. Manchmal sagt sie mehr über den aus als über euch.
Ja.
Und das geht auch Zuhörern so.
Ja.
Also nicht immer, wenn jemand Kritik äußert, geht das nur in eure Richtung, sondern manchmal, achtet mal drauf, sind dann auch Menschen, die das zufällig hören oder die im gleichen Raum sind, die auch denen dann angucken und sagen, oh, das war jetzt aber auch richtig der Griff ins Klo. Immer, also Kritik nicht einfach ungefiltert hinnehmen, sondern erstmal überlegen, was sagt das über denen aus? Und warum fühle ich mich jetzt eigentlich verletzt bis tief innen drin? Mhm.
Ihr müsst doch nicht sofort reagieren. Ihr könnt diese Kritik hören und könnt auch sagen, okay, ich habe es gehört, ich werde drüber nachdenken. Und dann denkt ihr drüber nach. Und am besten ist, ihr habt so eine Annika, mit der ihr dann drüber reden könnt. Ne? Und dann sagt, dass das passiert, wie siehst du das? Und schon klärt sich das so ein bisschen. Und dann kannst du vielleicht am nächsten Tag, je nachdem, wie du willst, kannst du dann nochmal so ein Klärungsgespräch führen. Mhm. Das und das von der Kritik, okay, sehe ich auch so, das sehe ich gar nicht so, so, Punkt. Das ist immer eine Möglichkeit zu wachsen und zu lernen aus so einer Kritik. Mhm.
Da vielleicht passt da noch eine andere Frage dazu von Katrin. Mhm. Die hat nämlich gefragt, wie gehe ich damit um, wenn ich mich ständig mit anderen vergleiche? Mhm. Weil das ist ja auch so, wenn Kritik geäußert wird und so weiter in der heutigen Zeit. Hm. Viele gucken rechts und links, wie sehen andere aus, wie verhalten die sich, wie kleiden die sich, wie haben sie Erfolg. Das Internet ist voll davon, gerade die jüngeren Menschen gucken nach den Vorbildern. Also wer heute ohne Filter im Gesicht durch die Gegend geht, hat ja eigentlich schon
verloren. Ne?
Schon verloren. Also wie geht man damit um, dass man ständig vergleicht, ne?
Und jetzt mal eins dazu vorneweg. Wenn du dich immer vergleichst mit anderen, verlierst du immer. Es wird immer Menschen geben, die wahrscheinlich klüger sind, besser sind, reicher sind, dicker, dünner, sonst wie was sind. Also Vergleiche machen auf die Dauer auch wirklich krank. Also bitte, vergleich gern, wenn du das willst, aber oh Gott, es hat ja seinen Grund, warum fängst du jetzt plötzlich an, dich zu vergleichen? Mhm. Hast du das Gefühl, oh Gott, jetzt ich habe nicht mehr so viel Zeit, ich muss noch mal gucken, dass ich dieses und jenes erreiche und mache und so weiter und so fort. Aber du wirst immer verlieren. Also bei Vergleichen mit anderen wirst du immer verlieren, glaub mir.
Also vielleicht wäre es auch ganz gut, also ein richtiger Tipp wäre ja wirklich, so eine Runde Vergleichs-Detox einzuführen. Ne? Mhm. Also einfach zu sagen, so, jetzt packe ich den Mist mal weg, ich vergleiche mich jetzt mal nicht. Mhm. Der Einzige, mit dem ich mich vergleiche, das bin ich im Spiegel. Und vor allen Dingen diese Vergleiche vielleicht auch eher nach innen richten. Also zu sagen, wo bin ich eigentlich heute im Vergleich zu vor einem Jahr? Mhm. Wo möchte ich in einem Jahr sein? Mhm. Also, dass es eher nach innen geht. Was habe ich mir erarbeitet? Mhm. Was habe ich geschafft? Mhm. Das finde ich ist vernünftig. Vielleicht mal in ein altes Tagebuch gucken, wenn man sowas führt. Mhm. Oder alte Notizzettel und mal gucken. Was habe ich da gedacht? Denke ich das immer noch? Mhm. Denke ich vielleicht was anderes? Mhm. Das finde ich ist ein Vergleich, der sich lohnt. Mhm. Mit sich selbst, aber nicht mit anderen Menschen. Ihr dürft nie vergessen, auch andere Menschen spielen euch immer eine Fassade vor oder zeigen ihre Fassade. Mhm. Gar nicht böse gemeint, sondern wir zeigen im öffentlichen Leben ja nicht alles. Nur wenn ihr Menschen wirklich ganz intensiv kennt, könnt ihr sagen, ihr könnt vergleichen. Mhm. Also so waren sie, so sind sie. Und wenn die dann sagen, Mensch, also weißt du, vor einem Jahr hast du irgendwie müde gewirkt, jetzt siehst du viel energievoller aus. Mhm. Dann weißt du, ja, die haben mich beobachtet, die kennen mich, die sehen mich, die wissen irgendwie mehr über mich. Aber jemand, wo ihr selber guckt und so, oh, der hat so eine tolle und meine Nase ist so und da muss jetzt, oh, da muss auch was passieren. Und so, wirklich, Leute, ganz ehrlich, wirklich, fragt mal Menschen in eurer Umgebung, die würden wahrscheinlich sagen, deine Nase. Hase, hast du dir mal deinen Hintern angeguckt? Was ist, deine Nase ist ein Witz. Ne? Also Realitätscheck ist manchmal auch nicht schlecht.
Aber wir leben ja in einer Welt der Vergleiche.
Ja, ist das nicht
schlimm? Diese Vergleichsportale, jetzt mal weg vom Menschen. Also bevor du was kaufst, erst mal im Internet in irgendeinem Vergleichsportal angehen, wo gibt's das noch preiswerter, was gibt's besser. Wir sind umrundet mit Vergleichen. Mhm. Und das Blöde ist ja, dann kaufst du, bleiben wir auch bei dem Beispiel, dann kaufst du das, was du haben willst und hast schon dann das Gefühl, ach irgendwie, es gibt bestimmt jetzt schon wieder was Besseres, was Preiswerteres, was Schöneres. Ich sag's zum dritten Mal, Vergleiche machen unzufrieden. Mm. No. Ich find's gut, die Idee. Vielleicht auch Vergleiche, wenn du eine gute Freundin, einen guten Freund hast. Jetzt, ne, Jahreswechsel steht an, vielleicht mal gucken, wie war das Jahr? Wie möchte ich jetzt im nächsten Jahr? Was soll da so passieren? Mm. Was habe ich da für Ziele? Wie möchte ich mich weiterentwickeln? Das ist toll. Und dann kannst du ein Jahr später vergleichen, was ist gelungen, was nicht so gelungen, heute weiteren Arbeiten, das ist gut.
Also der innere Blick, den finde ich eigentlich ganz gut. Aber dieses andere Vergleichen ist einfach in unserer heutigen Welt einfach richtig, richtig Müll.
Ja, und es wird ja auch gezielt eingesetzt, ja, ne, damit du eben noch was anderes tust, damit du noch mehr Geld für irgendwas anderes ausgibst.
Und wir haben eben auch so eine Bewertungsgesellschaft.
Ja.
Also es wird alles bewertet.
Ja.
Die Idee, eigentlich mal einen Toaster zu bewerten, ist ja gar nicht schlecht, damit der Nächste weiß, oh Mensch, ja, das Zeug macht also aus meinem Toast eher Braunkohle. Aber ist es denn wirklich so, dass wir diese Bewertung jetzt auch auf Menschen übertragen müssen? Jeder wird bewertet. Wie sieht derjenige aus? Wie gibt er sich? Was sagt er? Darf man das sagen? Das ist doch schlimm. Das ist doch katastrophal. Ich möchte nicht in dieses Bewertungsmuster fallen. Ich möchte selber entscheiden, was ich sage und was nicht.
Ja.
Und wie ich aussehe oder auch nicht.
Ja. Und da kommen wir aber, das ist noch ein anderes, was... Da kommen wir in diesen Bereich der Stereotypen, also ja, dass du dann Leute, wenn sie so und so aussehen, da geht gleich eine Schublade auf, da packst du die da rein, ob sie da reingehören oder nicht. Und wir mögen, lese jetzt gerade ein interessantes Buch zu diesem Thema, wir mögen gerne Menschen, die uns irgendwie ähnlich sind. Wo wir das Gefühl haben, ja, die ticken so wie ich, die denken so, die sind politisch so wie ich, die bevorzugen wir. Wir mögen leider wenig Menschen, die anders sind. Wobei von denen, die anders sind, könnten wir was lernen. Ne?
Naja, es kommt immer darauf an, wie das verkauft wird. Aber das ist schon typisch, wir suchen eben immer die Herde. Ne?
Ja, stimmt.
Und damit suchen wir immer die Menschen, die uns in einer Gemeinschaft aufnehmen. Wir sind nicht gerne außen vor. Also zumindest gedanklich nicht. Ne? Also eher wir wirklich Einzelkämpfer sind, da muss schon eine ganze Menge passieren, um da so... Um da so ein Rückgrat zu haben oder für irgendwas so einzusteigen, dass wir da alleine für einsteigen oder einstehen.
Mein Hase, für eine Frage hätten wir noch Zeit.
Ja.
Hast du noch eine oder wie ist denn das?
Und zwar hätte ich noch eine, die vielleicht auch ganz schön ist, so für jeden eigentlich. Wie kann ich besser einschlafen, wenn mein Kopf abends rast?
Oh.
Das hat Renate gefragt und Sonja hatte mehr geschrieben, hat aber unter anderem auch das gefragt, weil die hat Schlafschwierigkeiten und hat dann aber gefragt, wie sie besser einschlafen kann. Und ich habe mal so nachgeguckt und weil ich vom Psychologischen her ja, aber was ist eigentlich so, ne? Medizinisch auch oder so. Und ich habe im Internet stand, dass Rendegedanken oft ein Zeichen für einen zu abrupten Übergang vom aktiv in den Ruhemodus sein kann.
Okay. Ja.
Und dass wir uns also nicht genug Zeit lassen. Für manche ist es eben auch so, Handy noch davor, tipp, 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 noch ein bisschen aufregen, dann zur Seite legen und schlafen wollen. Geht
vergiss
nicht.
Vergiss es.
Manche Menschen, da sind wir unterschiedlich, das wollte ich wissen, also es gilt nicht für jeden, sondern muss jeder selber finden, was er macht. Das sind eben Rituale, die wir abends brauchen und man könnte ungefähr denken, so 30 Minuten bevor ich ins Bett gehen will, dass ich keine Screens mehr sehe und so weiter, dass ich einen Gedankenparkplatz anlege, also wo ich mir vielleicht noch kurz auf den Zettel notiere, was will ich morgen erledigen, damit ich es nicht mit in den Schlaf nehme. Und dann habe ich ein Ritual, also ich mache meinetwegen Atemübung, einen ruhigen Podcast, Wahlgesänge, gregorianische Kirchenmusik, keine Ahnung, was immer dir auch selber hilft. Oder du beschäftigst dich nochmal irgendwie mit Märchen oder Regentropfen, etwas, was dir vielleicht persönlich hilft, absolute Ruhe, Fenster auf, was irgendwie dir persönlich hilft. Eine kreischende Familie, großes Chaos, ist in so einer Situation, gerade wenn du nicht einfach ins Bett fällst und schläfst, einfach nicht dienlich. Und Schlafen ist ein Prozess, das ist keine Schalterfunktion. Also die wenigsten Menschen, das kann man trainieren, das wird bei der Armee trainiert, dich hinzulegen und auf Knopfdruck zu schlafen. Aber glaubt mir, so gesund ist er im alten Tag auch nicht. Sondern es ist besser, wirklich um auch die verschiedenen Schlafphasen zu erreichen, die wir brauchen, in den Schlaf zu gleiten. Und damit ist es wichtig, sein eigenes Ritual zu finden. Und es ist wichtig, und so ein Ritual für sich selbst zu finden. Und manchmal ist es ganz gut, sich daran zu erinnern, was einem in der Kindheit geholfen hat. Also, ich weiß nicht, das Nachtlicht an. Wer hat dir gesagt, dass du jetzt als Erwachsener unbedingt in völliger Dunkelheit liegen musst? Mhm. Überhaupt nicht. Mach doch dein Licht an, wenn du es dir, wenn du das schön findest.
Auch Kuscheltiere sind erlaubt, klar.
Aber absolut. Du hast immer deine Ente gehabt, oder deine Plüschratte, dann nimm sie doch. Du hast einen bestimmten Schlafanzug und Biberbettwäsche gehabt. Heute liegst du irgendwie in Satin und
dieses rutschige
ja. Kram. Lass es. Geh da, also überleg, was hat dir als Kind, was ist deine beste Erinnerung an Kuscheliges im Bett liegen? Mhm. Und ich kenne einige Menschen, wenn ich die gefragt habe, haben sie immer gesagt, oh, weißt du, ich lieg im Bett, ich höre meine Mutter in der Küche oder meinen Vater in der Küche rumpuzzeln. Mhm,
schön, ne?
Und irgendwie ist so ein bisschen Sturm oder es regnet oder irgendwie so, wir hatten Velux-Fenster, das hat mir einer erzählt, und da knallte das immer drauf, die Regentropfen. Und ich habe mich eingekuschelt und ich habe mich ganz behütet gefühlt. Mhm. Da habe ich gesagt, dann versuche es doch wiederzufinden.
Ja.
Eine Klientin hat von mir erzählt, dass sie sich eine von diesen beschwerten Schlafdecken besorgt hat. Mhm. Hat ihr geholfen. Weil das hat, ne? Mhm. Das muss jeder selber rausfinden. Ja. Ich finde es furchtbar, aber das ist auch wirklich jedem überlassen. Rausfinden, was war das eigentlich? Mhm. Kann ich das heute wieder finden? Mhm. Ich muss das nicht alles anders gestalten.
Schöne Ideen. Und vielleicht zum Abschluss noch ein Tipp. Geht erst dann wirklich ins Bett, wenn ihr einen Schlafdruck habt. Das hat keinen Sinn, auf die Uhr zu gucken, es ist jetzt 10. Ich muss jetzt ins Bett und ihr seid aber kurz munter. Da passiert gar nichts. Also das, was Annika gesagt hat, dieses Vorbereiten, lange vorher weg, aufregende Sachen fürs Gehirn zu machen. Und dann, wenn du merkst, du machst mal die Augen ein bisschen zu, so für eine Minute, und du merkst, oh ja, jetzt werde ich richtig müde, jetzt gleich ins Bett, dann gehst du ins Bett.
Na, aber die meisten haben ja dann schon diesen Druck und denken, verdammt, Axt, es ist 10, ich weiß, dann ich muss um 5:30 aufstehen.
Ja.
Boah, das ist wieder viel zu wenig. Und das ist schon der Moment, wo das eigentlich
ist. Also erst wirklich dann, wenn du merkst, ich bin müde, dann gehst du ins Bett. Und auch nicht verrückt werden, wenn du mal eben nur 6 oder 7 Stunden oder 5 Stunden auch mal stehst. Das ist alles okay. Also Schlaf ist nie so gleichmäßig.
Wichtig sind die verschiedenen Phasen.
Genau.
Und das wisst ihr ja jetzt nicht so unbedingt, aber du musst schon diesen Zyklus durchlaufen. Alle 90 Minuten ungefähr kommt so eine REM-Phase und die brauchst du einfach auch. Mhm. Und wenn du die nicht hattest, bist du unausgeschlafen. Du kannst 20 Stunden im Bett liegen. Das nützt dir gar nichts, wenn du nicht in eine Tiefschlafphase geraten bist.
Und da haben wir wieder den Punkt, dann fängst du wieder an, da rumzugrübeln und rumzudenken, oh Gott, nein. Dein Körper, deine Psyche, die holt sich schon den Schlaf. Also macht euch da nicht verrückt. Also probier das, und am wichtigsten ist dieses echt vorher sich schön vorbereiten, gemütlich machen, schön.
Und dann noch eine Sache. Viele von uns haben ja einen Partner, der nachts anfängt, ganze Wälder abzusägen.
Echt?
Oder der sich dann in eine Apollo 13 verwandelt.
Oha.
Am Auspuff. Diese Menschen, die schnarchen, es ist unglaublich. Und ich weiß aus eigener Erfahrung, wie blöd es ist, daneben zu liegen, todmüde zu sein und aufgrund dieses Krachs einfach kein Auge zuzukriegen.
Aus eigener Erfahrung?
Ja. Es ist unglaublich. Und dann dreht sich der Göttergatte noch um und du hast dann ungefähr seine Schnarchnase 10 Zentimeter von deiner entfernt und dann wird. Aber er fühlt sich so richtig wohl. Er sieht aus wie ein wohlig genährtes Baby und sägt euch die Ohren ab.
Ich glaube, sie redet von mir.
Ja. Das heißt, überlegt euch, wenn ihr das habt, es geht manchmal so auch einher, dass man das Gefühl hat, also ganz ehrlich, der hat sich wieder ins Bett geknallt, der hat nicht mal gute Nacht gesagt, geschweige denn dich mal umarmt. Sex ist sowieso eine Sache, das fand mal irgendwann 1812 statt. So, und du liegst jetzt hier, der Kerl schläft, sägt sich an ab und du darfst jetzt irgendwie dem die halbe Nacht zuhören und kriegst keinen Schlaf. Das macht dich mega aggressiv. Und bevor du jetzt anfängst mit doppelseitigem Klebeband oder vielleicht sowas wie Sekundenkleber im Bad zu arbeiten, würde ich sagen, quartier dich aus und dann sucht eine gemeinsame Lösung. Vielleicht ist das wirklich der Zeitpunkt, wo der Göttergatte ausquartiert werden muss und der kriegt sein Gästebett
ins Klo,
um dann mal vielleicht einen Arzt aufzusuchen, und festzustellen, gibt es eine Methode, die hilft. Also es gibt verschiedene Sachen. Dem einen helfen Nasentropfen. Und da kann man eigentlich auch erwarten, dass er die nimmt und ich sage, naja, wenn ich dran denke, nein. Der muss schon so fit sein, dass er weiß, dass er dich wirklich vom Schlafen abhält. Und es gibt noch andere Sachen. Manchmal ist es das Gaumensäge, manche haben Polypen.
Manchmal hilft es aber auch aus wie bei mir, wenn du denn tatsächlich ein bisschen abnimmst. Ne?
Ja, also Tilly hat völlig... Also manchmal sägt er noch, aber das ist so dieses normale Sägen, das wirklich passiert, wenn man mal auf dem Rücken liegt oder so. Das ist überhaupt nicht der Rede wert. Das hat jeder von uns. Das meine ich nicht. Ihr kennt dieses aus dem tiefsten ja. Bierbauch.
Und dann ist es passiert, ich schnarche nicht mehr so doll. Und dann hat Annika immer das Gefühl, oh Gott, atmet der überhaupt noch? Jetzt haben wir das andere.
Nein, ja, das ist kein Problem. Völlige Stille.
Ja, ist auch doof.
Ne? Nach vielen Jahren des Segens ist das irgendwie. Ja, und dann denke ich, und unterschätzt das nicht. Dieser dauernde Geräuschlärm macht einen unterschwellig aggressiv, weil du einfach immer denkst, verdammte Axt, der knackt sich hier ein Wolf und ich darf um 5:30 aufstehen und hab nicht ein Auge zugekriegt.
Davon für die Schnarcher unter uns, ne? Es gibt ja sowas wie Schlafapnoe, also dass du womöglich auch noch einen Atemaussetzer hast. Und das wird dann richtig gefährlich, weil das hat aus Gehirn, das hat aus Herz und dann lieber mal eine Runde Schlaflabor einmal gucken lassen, was ist da los.
Ja, also es ist gar nicht so unwichtig.
Nein.
Also Schlaf ist nichts, was automatisch irgendwie mal so abgehakt wird. Nee. Schlaf ist wirklich richtig wichtig.
Genau.
Ich habe gerade was über Ronaldo irgendwo gelesen.
Ach.
Ja, und der gute Junge ist ja immerhin auch schon uralt, nämlich 40.
Oh.
Und sieht ja irgendwie aus wie so ein Muskelmensch. Und der achtet sehr darauf, dass er ausreichend Schlaf hat. Und also gute Sportler, gute Denker und Menschen, die achten da drauf.
Also ich achte da sehr drauf. Ne? Ich bin ja nicht wie ein...
Du bist bettaffin. Das Runde muss bei dir immer ins Eckige.
Ich liebe das. Ich bin wirklich, ja, ich mag mein Bettchen sehr.
Ja.
Doch, bin da sehr, sehr gern.
Aber du kennst das auch aus unserer Elterngeneration. Da war manchmal das im Bett liegen wirklich verpönt.
Ja.
Weil es war ja nicht effektiv und es wurde ja nichts gemacht. Also bitte raus aus der Kiste. Nee, komm, der Tag ruft. Dass aber ein ausreichender Schlaf echt extrem wichtig ist, auch für das innere Gleichgewicht und so, das hat man erst später so wirklich erkannt. Heute weiß man das. Und dann ist es auch wichtig, sich ein bisschen danach zu richten. Ne? Also ihr seht, Leute, ihr habt super Fragen gestellt.
Ja, vielen Dank. Und hoffentlich seid ihr mit den Antworten, könnt ihr was damit anfangen. Wir kommen zum Ende, mein Schatz. Das war's. Und das war auch jetzt das letzte Mal in diesem Jahr, dass wir uns hören. Aber wir hören uns nächstes Jahr wieder.
Ja.
Ist so.
Und dann machen wir auch die, denn ich lese hier gerade, Patricia zum Beispiel hat auch gefragt, wie kann ich meine Beziehung verbessern, wenn wir immer wieder dieselben Konflikte haben.
Oh, ja.
Und ich denke, wir machen mal eine Sendung, denn das finde ich so interessant, dass wir mal eine Sendung über Konfliktlösung in Beziehungen machen.
Oh, ja.
Na, das ist schon irgendwie wichtig, weil das machen wir alle, dass wir immer wieder Konflikte in unseren Beziehungen haben.
Danke, Annika, für die Moderation. Weil ich hätte das nicht, ich habe da nicht mehr den Überblick.
Ja, das hat ja was mit Aufschreiben, mit Ordnung
und
Sortieren von E-Mails.
Oh Gott. Okay, also wir wünschen euch einen guten Rutsch.
Feiert ein bisschen oder auch nicht. Also wir werden das wohl ganz sinnig machen.
Wir gucken nach draußen, gucken auf die Schlei, lassen mal schönes Feuerwerk.
Und das war's. Und machen das mal so ganz gut schön.
Ja, genau.
Weil für mich ist Silvester, das hatte ich ja schon mal gesagt, immer eigentlich eher ein bisschen besinnlich. Und ich bin eigentlich froh, dass wir nicht feiern oder sowas. Also irgendwie...
Wir machen das
für uns. Wir haben so riesige Feiern mitgemacht und in Hamburg und überhaupt am Kiez und auf dem Kiez und Landungsbrücken und ich weiß nicht wo überall. Und bin eigentlich ganz froh, das so ganz gut schön zu machen. So im Stil wie auf Weihnachten, das ist irgendwie.
Ja.
Ist auch mal ganz nett.
So.
Ne?
Ihr Lieben, macht's gut. Schreibt uns, bleibt uns gewogen, bis ins nächste Jahr.
Macht einen schönen kleinen Rückblick für euch selber. Was habt ihr dieses Jahr geschafft? Für euch selber. Und was habt ihr nächstes Jahr vor? Für euch selber. So kleine Schritte nur im Kopf, das, was euch ganz persönlich wichtig ist. Ja, und so geht ihr dann ins neue Jahr. Und wir hören uns dann im neuen Jahr am nächsten Sonntag wieder, wenn es heißt
Psychologen beim Frühstück.
Und wir frühstücken jetzt.
Weiter.
Zweite Runde.
Bis dann. Tschüss, ihr
Süßen. Bis dann, ihr Lieben. Tschüss.